Am Anfang stand der Knochen im Mittelpunkt. Aus Os, dem Knochen, und Pathos, dem Leid, formte A.T. Still im 19. Jahrhundert das Wort Osteopathie. Heute, circa 150 Jahre später, ist die Osteopathie in aller Munde. Das, was sie verkörpert, entwickelt sich aber stetig weiter. In diesem Podcast sitzt du an einem Tisch mit zwei Vollbluttherapeuten, die dich mitnehmen in ihre Welt der Osteopathie. Vom Nerd-Talk bis zur Anekdote. Mal mit Hand und Fuß, mal Pi mal Daumen, aber immer mit Herz. Du bist auf Osteopathie-Visite mit Klaas und Dennis. Und dieser Podcast heißt Knochenjob.
Dies ist die neueste Episode im Knochenjob-Podcast. Ihr seid mal wieder auf Osteopathie-Visite mit meinem Kollegen Dennis Jacobs und meiner Wenigkeit Klaas Stechmann. Wir als zwei Osteopathen nehmen euch regelmäßig mit an die Behandlungsbank und in unsere Osteopathie-Welt. Heute soll es etwas um das Thema osteopathische Ketten gehen. Und Dennis, du warst fleißig die vergangene Woche. Ich war die vergangene Woche im Urlaub. Habe aber sehr viele Selbstexperimente durchgeführt, um heute davon berichten zu können.
Okay, interessant.
Es soll nämlich so ein bisschen über die Darm-Gelenkachse gehen heute. Also alle von euch kennen die Darm-Hirn-Achse, sodass man halt, dass der Darm, wie sich das Mikrobiom dort darstellt oder wie es darum geschehen ist, ob wir entzündliche Darmerkrankungen haben, dass das auf das Gehirn Einfluss hat, also bei Erkrankungen wie zum Beispiel Parkinson oder aber auch bei Depression und bei Migräne. Das kennt ihr alle, das ist völlig evident, aber dass es auch eure Gelenke angreifen kann oder positiv und negativ beeinflussen kann, das wissen vielleicht einige noch nicht. Und wenn ihr gefragt werdet, wo ihr es gehört habt, dann sagt ihr einfach Knochenjob-Podcast. Nummer 1 Informationsplattform im Bereich der
Plus von Schwurbel, Wissenschaft und erlebte Selbstdarstellung. Ja, hi auch von meiner Seite. Ich war die ganze Woche leicht erkältet, aber wie es sich für einen Arbeitgeber und für einen Solo-Selbstständigen, Solo-Selbstständig bin ich ja nicht, aber Selbstständigen gehört, habe ich mich natürlich auch trotz dieses Schniefens so ein bisschen zur Arbeit geschleppt, habe hin und wieder mal eine Maske getragen. Und bin jetzt aber auf dem Weg der Besserung.
Endlich.
Hab viel zu tun, weil ich jetzt gerade wieder meine Kunstwerke auswechseln werde. Und da wird jetzt bald wieder eine Ausstellung an den Start kommen. Und das ist ziemlich viel Organisation, weil die Künstlerin diesmal aus Leipzig kommt.
Aus Leipzig.
Genau, ist eine Kunststudentin mit Hamburg-Bezug und die packt ihre ganzen Sachen und Kunstwerke ein und bringt die hierher und die anderen Dinge, die jetzt hier noch sind, müssen dann wieder verstaut werden und so weiter und so fort. Und das macht eigentlich total viel Spaß, ist aber im Betrieb natürlich immer wahnsinnig aufreibend und das Ganze parallel zu den ganz normalen Verrücktheiten des täglichen Tuns als Therapeut ist manchmal schon edgy. Aber macht ja Spaß und ich freue mich schon darauf, die Praxis wieder in einem neuen Gesicht zu entdecken, wahrzunehmen und da zu arbeiten. Und es war jetzt sehr farbenfroh und jetzt passend zum Herbst wird es, glaube ich, ein bisschen düsterer. Wollen wir mal sehen.
Uiuiui, wollen wir mal sehen. Ja, ich bin gespannt. Vielleicht tauche ich wieder unangemeldet auf der
Wiener-Dienstlerschaft. Düster war auch die Laune eines Patienten von mir, von dem ich nochmal kurz berichten wollte. Und zwar ein extrem athletisches Kerlchen, also wirklich sehr definiert, muskulös, dabei aber auch beweglich, macht vielseitig Sport fast täglich, schon eher so ein Kandidat, der so ein bisschen zu viel macht. Und der kam mit ventralen Hüftschmerzen zu mir, war damit auch schon beim Orthopäden und hat schon mal wacker Schmerzmittel geschluckt, aber es hat nicht so richtig geholfen, Bild wurde gemacht, nichts zu erkennen. Und das ist jetzt schon ein paar Folgen her, dass ich darüber mal gesprochen habe, aber dieses Einklemmungsphänomen, was ich mir mal so in meinem kleinen Hundehirn zurechtgelegt habe, kam auch da meiner Meinung nach zum Tragen. Long story short, wir haben es auf jeden Fall wieder hinbekommen, es war aber eine ganz schöne Friemelei. Und als Pathomechanismus habe ich mir überlegt, wo könnte die Sache herkommen, und habe da ein paar Ideen, die wollte ich jetzt mal mit dir teilen. Zum einen nochmal eben kurz zu diesem Einklemmungsphänomen. Wenn der Mensch in Rückenlage lag und ich die Beine nach innen und außen rotiert habe, hat es ihm jeweils in der Leiste und im Po wehgetan, und er deutete mit seiner Hand und seiner Gestik immer in die tiefste Beugemöglichkeit der angebeugten Hüfte. Und dann bin ich sowohl von lateral als auch von medial, also von innen und von außen, unter den Sartorius und unter den Rectus femoris gegangen. Und zwar da, wo die über das Gelenk hüpfen. Und darunter gibt es dann ja quasi eine Lücke, eine Gleitschicht, eine Lücke. Und da habe ich so das Gefühl, klemmen sich manche Menschen Strukturen einfach ein und kriegen das dann nicht mehr raus. Und in seinem Fall war es halt so, er ist sowohl Kletterer als auch Boulderer, und es gibt einige Starts beim Bouldern, die relativ tief in der Hocke anfangen, und wo du dann quasi, du musst ja beide Hände und beide Füße an irgendwelche Punkte dran bringen, und dann geht's los und ziehst du dich hoch und so weiter. Und ich glaube, dass er jeweils in dieser tiefen Beuge die Strukturen so eine so große Lücke unter diesen genannten Hüftbeugestrukturen inne hatte, dass sich da dann Gewebe reingesetzt hat. Und wenn er dann von der Wand runtergesprungen ist, hat das Ganze nochmal so ein bisschen das Ganze reinzementiert. Und anderes Phänomen habe ich häufig bei den Crossfittern, wenn die mit ganz starken Gewichten ganz tief runter ins Squat gehen, dann öffnen die sich auch quasi diese Lücken für die Einklemmungsphänomene, und auch da gibt es dann manchmal so diffuse Schmerzerscheinungen, die den ventralen Oberschenkel runterziehen. Und da habe ich dann ein bisschen gearbeitet und das Ganze freigekratzt, hat ihn unfassbar wehgetan, und er hat
Hier kommt das Lachen wieder in dein Gesicht, ja, wenn du davon berichtest.
Und er hat auch ziemlich doll reagiert hinten raus, aber jetzt ist es auf dem Weg der Besserung, beziehungsweise nahezu beschwerdefrei, und demnach bin ich überzeugt davon, dass das der richtige Schlüssel war, und kann nur nochmal motivieren, da selbst so ein bisschen als Therapeutin und Therapeut auf die Suche zu gehen, nach so Phänomenen und Lücken und anatomischen Strukturen, die vielleicht relevant sind, da mal ein bisschen zu buddeln, speziell an der Hüfte. Das wollte ich nochmal zum Besten geben. Ich hatte ja mal gesagt, man kann die Leute ganz gut kriegen, indem man sie in Seitenlage behandelt mit angewinkelten Beinen, weil man dann quasi diese Lücke zwischen Sartorius und Rectus und Hüftgelenk öffnet und dann einfach wie auskratzen, würde ich sagen. Aber natürlich so, dass man da nichts kaputt macht, also schon mit Sinn und Verstand, aber auch so intensiv, dass da auch was passiert. Also das muss man dann als Therapeut für sich selber irgendwie definieren. Da darf man jetzt nicht mit dem Stock rum, oder ich empfehle da nicht mit dem Stock reinzugehen oder mit dem Holz oder sowas in der Richtung, sondern schon mit den Händen.
So ein Fleischhammer oder sowas.
Da kann man aber ganz gut was machen. Und um diese Phänomene drumherum bastel ich gerade selber eine kleine Fortbildung. Ich bin mal gespannt, ob mir das gelingt und in welchem Jahrzehnt ich damit aus dem Knick komme. Aber diese Technik wird definitiv part of it sein.
Genau deine Region, so Leiste, Hüftbeuger, so die Sachen, wo man sich als Jakobs gut reinfummeln kann. So. Ist aber wirklich eine super relevante Ecke, muss man sagen. Also diese ganze Überkreuzung und das, wo sich die Adduktoren auch noch treffen, der Pectineus ist ja dann auch noch sehr weit oben gelegen und hat auch da Verbindungen in der Tiefe zum Rectus femoris und Sartorius und so. Das lohnt sich da auf jeden Fall echt reinzugehen. Klassischerweise unterstellt man ja dann so anderen Berufen, dass die da nicht so in diese ganzen auch halbwegs intimen Bereiche reingehen, während wir Osteopathen uns ja tierisch darüber freuen, wenn wir da an solche, in die Achselhöhle, in den Mund und was ich wo überall reinfassen können, an den Fuß und so. Deswegen ist es sehr gut, sich damit auszukennen und daran zu gehen. Und Thema auch so Abdrücken von irgendwelchen Sachen oder halt irgendwie da zu tief irgendwas kaputt machen oder so. Wenn wir da in die Leiste gehen und sehr weit medial arbeiten, dann kann man ja auch da, wenn man nicht allzu verpeilt ist mit seinen Fingern, auch die Arteria femoralis sehr gut spüren. Mhm. Und wir wissen ja, man kennt diesen Spruch, Ivan, also in vene Arterie nervt. Das heißt, wenn wir uns an dieser Arterie orientieren, die Pulsation spüren und da dann halt nicht zu doll herummeiern, dann sind wir eigentlich relativ safe. Dann können wir davon ausgehen, dass wir halt die neurovaskulären Strukturen nicht zu stark komprimieren. Das finde ich immer ganz hilfreich, sich daran zu orientieren oder zu gucken, okay, spüre ich jetzt hier irgendwelche Pulsationen? So, und dann bin ich, kann ich da drumherum arbeiten und wirklich auch schön in die Tiefe gehen.
Yes,
und es gibt ja viele physiologische Bruchstellen, könnte man ja sagen. Also ein richtiger Leistenbruch kann in dieser Region ja auch stattfinden, wobei man den ja auch ärztlich abklären kann, ausschließen kann. Dennoch gibt es halt vieles, was in diese Richtung geht vielleicht, aber halt nicht oder subklinisch ist oder halt ähnliche Symptome machen kann. Ja, interessante Nummer.
Genau, am Ende ist es in manchen Gebieten ja so ein bisschen ähnlich wie beim FDM der hernierte Triggerpunkt, und der Name hat es ja schon in sich. Eine Hernie ist ja eine Einklemmungsproblematik, und diese Technik, die ich da jetzt gemacht habe, hat ihren Ursprung auch in dieser Technik des hernierten Triggerpunktes, und ein Leistenbruch ist ja am Ende des Tages ja auch eine Öffnung, wo im schlechtesten Fall Gewebe, Dickdarm sich durchquengelt oder Dünndarm sich durchquengelt, und dann haben wir ja auch einen Hernienumstand sozusagen. Ja, und nur das Ganze auf einer etwas anderen Ebene und so klein, dass du es halt im bildgebenden Verfahren nicht wahrnimmst. Ja. That's that. Du hast Selbstversuche gemacht, Klaas. Ich ich profitiere immer davon, wenn du deinen Körper so auseinanderschraubst und neu zusammensetzt, passieren meistens immer witzige Dinge. Ich glaube, das hat dich schon das eine oder andere Lebensjahr in Spee gekostet, aber ich finde diesen Pioniergeist immer sehr gut. Was hast du betrieben?
Genau. Also wenn ich in den Urlaub fahre, dann ist bei mir immer Cheat-Woche angesagt oder Cheat-Wochen. Manche Menschen machen den Cheat-Day. Ich dehne das ganz gerne aus und fange dann auch schon manchmal vorm Urlaub bereits damit an, irgendwie auf meine normale, halbwegs eiserne Diät zu verzichten. Und das zieht sich dann auch gerne noch ein bisschen länger als der Urlaub hin. Normalerweise verzichte ich auf Zucker, auf recht viel Getreide und Alkohol versuche ich auch so ein bisschen zurückzufahren. Habe ich mal jetzt über einen langen Zeitraum gemacht und so darauf geachtet, dass ich viele Sachen esse, die gut für das Mikrobiom sind. Das heißt, sehr viele fermentierte Sachen essen oder fermentierte Sachen auch trinken. Und genau, da hatte ich so den Eindruck, meine kleinen Bläsierchen, die ich so habe, so ein bisschen Hüftschmerz, wieder Handgelenk, Ellenbogen, ab und zu mal Rücken und so weiter, dass sich die Sachen eigentlich so ganz gut angefühlt haben und ich auch mich insgesamt sehr gut, sehr wohl gefühlt habe, leicht gefühlt habe. Habe natürlich auch andere Sachen gemacht, wieder ein bisschen meine Sport abgesteppt und mich immer schön flexibel gehalten, abends immer ein bisschen rumgerollt und rumgedehnt. Hat sich gut angefühlt, so, und ich wusste, okay, du fährst jetzt in Urlaub, so. Und du kannst jetzt nicht sagen, nee, ich esse erst nachmittags meine erste Mahlzeit und scheiß drauf, setz mich nicht mit an den Küchentisch und so. Also gleich morgens paar Aufbackbrötchen rein und abends, Alkohol hat auch geschmeckt und ganz viele Süßigkeiten und dieses und jenes. Und nach so ein paar Tagen habe ich gemerkt, das sackt so ein bisschen durch. Also erstens nicht nur so ein bisschen Bauchproblemchen, aber halt eben auch so die Baustellen, die ich hatte, kommen mehr durch. Und man könnte jetzt auch so denken, weil viele Leute berichten ja auch, im Urlaub sind die Beschwerden, die sie so haben, besser, so wie Nackenverspannung, Rückenbeschwerden oder so. Sowas kennst du mit Sicherheit auch, dass dir das geschildert wird, dass das im Urlaub echt besser ist. So, was dann vielleicht für die Stressachse sprechen könnte, dass das ein Hauptding ist. Vegetatives Nervensystem oder halt auch das zentrale Nervensystem, Psyche, Emotionen. Bei mir würde ich sagen, ist das eher so diese Darm-Gelenkachse. Und ich habe den Eindruck, dass meine Knie knacken morgens beim Aufstehen mehr. Und die Sprunggelenke muss ich morgens erstmal ein bisschen durchbiegen. Das ist so ein Test, den ich habe, wenn ich morgens die Treppe runtergehe. Wie laut und wie oft knackt mein Sprunggelenk, bis ich unten angekommen bin? Daran mache ich immer so ein bisschen fest, wie der Status meines Körpers ist. So.
Selbststudie. Ja, es gibt allerdings natürlich auch dieses Leisure-Sickness-Phänomen, darum hatte ich auch schon mal von gesprochen. Ja. Es gibt ja auch die Menschen, die dann in einer Urlaubssituation aus einer stressigen Phase beruflich rauskommt, erstmal komplett krank werden oder Migräne entwickeln oder dergleichen. Das heißt, ja, es tut sich in jedem Fall was im Körper, das können wir unterstreichen, im Guten oder aber auch im Schlechten. Und ich weiß nicht, also ich das ist ja jetzt eine Selbsterkenntnis, die du da mitteilst, und das kann ja auch durchaus sein. Ich frage mich manchmal, wie schnell das Essen, was wir so aufnehmen, tatsächlich so einen systemischen Einfluss auf unsere Situation hat. Ob du jetzt wirklich da innerhalb von ein paar Tagen so einen Turnaround haben kannst oder ob du eigentlich robuster und resistenter bist, als du dir das so vorstellst und vielleicht andere Dinge zum Tragen kommen. Du hast mehr Zeit, dich mit dir selber zu beschäftigen und hast ein bisschen mehr Sensibilität, als wenn du im Alltag von einem Termin in den anderen hasselst und so. Also da gibt es viele, aus wissenschaftlicher Sicht, viele Einflussfaktoren und Störfaktoren natürlich. Aber ja, dass wir sind, was wir essen, das kann ich durchaus bestätigen. Ich sollte mir das mal auf die Stirn tätowieren, aber ich esse auch super gerne immer Mist, und ich bin ja nun mal ein ziemlicher Hämpfling so und versuche halt auch irgendwie immer mal über Ernährung wieder ein bisschen mehr drauf zu packen, aber das ist mir in meinem ganzen Leben noch nicht gelungen, und somit hat das jetzt erstmal keinen großen Einfluss auf mich und meine Planung, was deine jetzt auf meinem Teller landet.
Deine Gewichtsplanung.
Genau, aber vielleicht würde es mir auch noch besser gehen, wenn ich da nochmal das Optimale für mich finden würde. Und die Frage ist ja, das, was für dich das Optimale ist, muss ja für mich nicht unbedingt das Optimale sein. Ja. Da gibt es ja dann auch nochmal verschiedene Wege und verschiedene Menschentypen, und wir können uns aber darauf einigen, dass gesundes Essen, fermentiertes Essen natürlich einen positiven Einfluss aufs Mikrobiom haben, und ich glaube, eher long-term kommt das gut zum Tragen. Und
würde ich auch absolut sagen, also ja, es gibt bestimmt ein paar Sachen, wo du es nach kurzer Zeit irgendwie merkst, so viele Leute mit richtigen Intoleranzen oder so, die essen einmal das Falsche und merken, dass sie dann schon im Restaurant zusehen müssen, dass sie mir schnell, bevor die Rechnung kommt, nochmal schnell auf Klo müssen.
Ja, richtig.
Viele Sachen ziehen sich aber über viele Wochen und Monate hinweg, denke ich. Ich werde nachher nochmal auf ein paar Studien zu sprechen kommen, wo es um die Nahrungsergänzung mit Probiotika geht, und das wird oft über einen längeren Zeitraum gemacht, über mehrere Wochen bis mehrere Monate, um halt zu gucken, dass wie da der Einfluss ist. Und wir müssen ja auch sagen, wenn wir unsere Ernährung umstellen möchten, verändern möchten, dann ist das ja auch so eine Sache. Das muss man doch erstmal machen und erstmal auch durchziehen. Und wenn du es eine Woche machst, dann bist du stolz auf dich, aber man muss das ja durchaus 6 Wochen oder 3 Monate machen. Es gilt ja so, eine Gewohnheit über 3 Monate lang zu durchbrechen oder sich anzugewöhnen, dann hat man es mehr oder weniger erstmal geschafft, dass man da im Modus ist und dabei bleiben kann und dann halt eben auch den Benefit davon hat.
Was mir gerade selber noch eingefallen ist, dass es durchaus schnellen Einfluss haben kann, ist beim Thema Gicht, wenn du das willst.
Oh ja.
Wenn du, wenn du Feste feierst und am nächsten Tag schmerzt der große Zeh, dann weißt du, dass das unmittelbar mit dem Abend davor in Verbindung stehen kann.
So, ganz genau.
Somit hast du über diese Ebene auf jeden Fall einen Einfluss. Das ist ja jetzt die Harnkristall-Ebene. Wir werden ja heute jetzt im Rahmen von Leaky Gut und Gut Joint Axis nochmal so ein bisschen ein paar andere Parameter mit reinnehmen. Also es können ja immer verschiedene Wege zu Problemen oder zu guten Umständen führen. Also wir
absolut, ja.
Wir stochen da ja noch mal am Anfang rum, würde ich mal sagen.
Das muss man sagen, ja. Diese Geschichte mit dem Mikrobiom, das ist auf jeden Fall in aller Munde, und einige Sachen sind da sehr evident und einige Sachen sind aber noch sehr spekulativ. Also, dass es einen großen Einfluss auf den gesamten Körper hat, das ist, könnte man beinahe sagen, unbestritten zurzeit. Aber die Art und Weise, wie wir das beeinflussen können, was wir da machen können, müssen wir Probiotika nehmen, müssen wir uns anders ernähren, müssen wir uns mehr mit Schmutz beschäftigen, sage ich mal auch. Also müssen wir von unserer super hygienischen Lebensart hier in der westlichen Welt ein bisschen abweichen vielleicht oder auch unsere Kinder anders aufziehen oder anders mit Dreck konfrontieren. Mhm. Da gibt es viele interessante Sachen dazu und vieles ist dann noch in den Kinderschuhen, könnte man sagen. Oder da müsste auf jeden Fall noch viel mehr passieren wissenschaftlich. Aber es ist echt spannend und es bringt halt vor allen Dingen auch so diese Geschichte mit rein, die man vor noch nicht allzu langer Zeit, vor so 10, 15, 20 Jahren noch absolut belächelt hat, dass der Körper halt eine Einheit ist und dass alles miteinander zusammenhängt und so. Vor kurzem hat man ja noch mal alles einzeln betrachtet und gesagt, ja klar, kann, wenn man dran glaubt, dann wirkt das schon so, aber da ist, ich sage ja immer, das dicke Ende kommt noch oder das dicke Ende ist schon auf dem Weg zu uns. Dass ganz vieles, was so als esoterisch gegolten hat, mittlerweile voll im Fokus der modernen Schmerzmedizin oder der modernen Medizin steht. Mhm.
Ja. Mir ist gerade noch eingefallen zum Thema Ernährung. Da gab es ja auch mal, ich glaube, im Rahmen von chronisch entzündlichen Darmerkrankungen ein Kontinentalvergleich, sage ich jetzt mal, und viele asiatische Räume, die wahrscheinlich vermehrt auch Knoblauch und Zwiebeln konsumieren wir auch, aber ich glaube Knoblauch und sowas alles viel konsumieren, die haben bedeutend geringere Zahlen von chronisch entzündlichen Darmerkrankungen. Es gibt, glaube ich, in Asien ein paar Länder, wo es fast nahezu nicht vorkommt und jetzt kann es sein, dass das irgendwie genetisch bedingt ist, aber es kann natürlich auch durch Ernährungsgewohnheiten eine Rolle spielen und demnach zwischendurch mal ein Sauerkraut sich in die Pfanne zu hauen oder in den Topf zu hauen, ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Hast du selber schon mal fermentiert irgendwie zu Hause?
Ja, ich habe hier gerade so ein Ding stehen hier, wo ordentlich geblubbert wird. Ja.
Okay.
Ja, okay. Wenn wir da einsteigen, ich habe schon mal ein bisschen rumprobiert mit Sauerkraut selber, mit fermentiertem Rotkohl. Also anderes Zeug habe ich mich noch nicht so rangetraut. Was seit kürzerem voll mein Ding ist, ist Kombucha. Okay. Also fermentierter schwarzer Tee oder fermentierter grüner Tee.
Aber ist das auch nicht voll ein einfach, Pilz auch, Kombucha?
Eine Mischung aus so einem Hefepilz und so einem Bakterium ist das, ja. Ich habe das von einer Bekannten bekommen, die hat mir so ein Ding gegeben. Und dann nimmst du halt sehr stark durchgekochten schwarzen Tee oder grünen Tee, richtig viel Zucker dazu und dann packst du diesen sogenannten SCOBY, also S-C-O-B-Y, frag mich nicht, wofür die Abkürzung steht, aber es steht für Bakterie plus Hefepilz. Mhm. Das ist so ein gallertartiges gelbes Ding, das sieht aus wie eine Qualle.
Und ja,
packst du damit rein.
Sieht übel aus.
Sieht übel aus, ja. Das wird dann auch, am Anfang ist es weiß, wenn sich das neu bildet und später wird es richtig braun. So. Mhm. Und dann lässt du das so möglichst warm, also so zwischen 20 und 25 Grad eine Zeit lang stehen, eine Woche. Und dann kannst du es abfüllen und dann kannst du es auch noch weiter in der Flasche fermentieren. Kannst du noch Obst dazu tun oder Kräuter oder andere Substanzen und es ist echt hervorragend. Es ist total bekömmlich. Ja, es sollen schon Experimente gelaufen sein. Sehr zu empfehlen.
Ja, spannend.
Hast du
Ich habe Knoblauch mal fermentiert. Knoblauch kann man ganz gut fermentieren und hin und wieder, wenn es mich mal überkommt und ich von irgendeinem Gemüse oder sowas zu viel zu Hause habe, dann koche ich das so ein bisschen ein und pickel das dann quasi sozusagen und alles, was mir so in den Sinn kommt von irgendwelchen Zwiebeln, die ich in Rotwein einlege und ein bisschen durchziehen lasse, bis hin zu kleinen Tomätchen und wie gesagt, Knoblauch kann man super machen. Was auch cool ist, ist Zitrone mit Salz und Öl und sowas ein bisschen gehen zu lassen. Das sind ja alles so Dinge, die in die Richtung fermentierte Ecke gehen oder ein bisschen halt einen anderen Aggregatzustand entwickeln und hin und wieder mal wohl weißlich eingesetzt, kann das schon ein ganz gutes Ding sein.
Ja, sehr schön. Wollen wir vielleicht, bevor ich mich hauptsächlich um das Mikrobiom kümmere oder um die Darm-Gelenkachse, willst du so ein bisschen darüber referieren, wie der Darm auch noch anderweitig andere Teile des Körpers betreffen kann? Wir haben ja nicht nur eben so diese Mikroebene, wir haben ja auch die Makroebene, also die Verbindung des Darmes über bestimmte Bänder und Faszien zum Rest des Körpers.
Yes, also der Dick- und Dünndarm, das nehmen wir jetzt mal als Konglomerat, ist ja in der Bauchhöhle eingefasst vom Peritoneum, zum Teil auch durchziehen, durchstechen durch das Peritoneum, hat ganz viele Aufhängungen. Der Dickdarm ist wie ein Fußballtor im Bauchraum angeheftet, rechts und links, oben unter den Rippenbögen, bandartig verbunden und hat dann, was weiß ich, x fasziale und bandartige Verbindungen, wie zum Beispiel über die Omentum Majus und Minus, also über so eine Bauchdecke, die quasi alles umhüllt und einfasst, über das Mesenterium hinten zur Wirbelsäule, über die ganzen kleinen Einzelbänder, Treizband, Toltband, direkt mit dem Diaphragma ist das Ganze verbunden. Du hast immer wieder diese Gleitschichten, gerade im Sigmoid- und Cecum-Bereich. Also das heißt, der Dickdarm liegt ja in der Hüftschaufel rechts wie links und die Oberfläche von dem Dickdarm liegt demnach unter anderem auf der Oberfläche von dem Iliacusmuskel auf und die Strukturen mögen sich ganz gerne, die sind jetzt nicht unbedingt anatomisch direkt miteinander verbunden, aber wir Osteopathen krabbeln gerne mal dazwischen und lösen die Strukturen voneinander oder machen da ein bisschen Platz, um wieder ein bisschen mehr Beweglichkeit reinzubringen. Was haben wir denn noch?
Mir fällt noch dazu was ein zum Omentum Majus, zum großen Bauchnetz, wenn ich da kurz einmal einhaken darf. Das hatte mir ja vorherige Woche, vor zwei Wochen, ein Patient erzählt. Schon ein bisschen älter und der sagte zu seiner Lehrzeit, also das muss irgendwann, also ich sag mal so 60er, 70er oder so gewesen sein, hat er einen älteren Kollegen gehabt, der im Zweiten Weltkrieg angeschossen wurde, glatter Durchschuss durch die Leber. Voll das Loch drinne gehabt, wurde dann vom auf dem Feldlazarett operiert. Haben sie einen Teil der Leber rausgenommen, die kann sich ja ganz gut reparieren. Und dann haben sie aber noch das große Bauchnetz, also das Omentum Majus zum großen Teil rausgenommen, welches, ja, wie du gerade gesagt hast, Verbindung hat zum Darm, aber auch zur Leber, über Ligamente. Und dem ist dann immer mal wieder die Leber so richtig runtergerutscht. So, und dann meinte der, der musste sich dann immer mal, oh Junge, warte mal, ich muss mal eben hier, hat er sich so selber unter den Rippenbogen gegriffen und die Leber selber wieder hochgedrückt. Und dann ging es wieder, ah ja, jetzt geht's wieder, jetzt kann ich wieder weiterarbeiten. So. Ja. Also das, wo wir immer so drüber reden, ja, die Leber heben, die Leber ist runtergerutscht und wir müssen die Leber wieder mobilisieren, damit die Schulter wieder geht. Das hatte der Typ in voller Realität, dass ihm das in die Bauchhöhle runtergerutscht ist. Oh, warte mal kurz, muss ich da wieder reingreifen. Ja.
Ich hätte jetzt neulich noch, oder bring es zu Ende, sorry.
Ja, es ist nicht ganz überliefert. Ich habe jetzt vergessen nachzufragen, ob er dann an der rechten Schulter vielleicht auch ständig Schmerzen hatte. Also diese Kriegsgeneration, wissen wir ja, dass die hatten halt einiges hinter sich. Die haben über so solche Sachen wie Schulterschmerzen, da haben sie wahrscheinlich noch nicht mal ein Wort drüber verloren. Mhm. Die waren ja noch so ein bisschen anders gestrickt. Zum Guten oder zum Schlechten.
Ich hatte jetzt neulich eine Situation, und das habe ich jetzt rückwirkend als adhäsiven Dickdarm am Zwerchfell an der Leber für mich beschrieben. Und zwar war ich oben rechts an der Kolonflexur und habe da versucht, die Strukturen gegeneinander ein bisschen zu mobilisieren. Und auf einmal hat es richtig so, ja, es hat kein Geräusch gemacht, aber ich spürte, dass es so ein Abreißen, so ein Flupp-Moment gab und der Patient hat sich auch erschrocken, es war auch unangenehm und da hatte ich wirklich das Gefühl, da habe ich tatsächlich wie so ein Pflaster, habe ich tatsächlich ein Stück von dem Dickdarm wieder aus seiner Festigkeit rausgeholt und das hat es mutete an, als ob da irgendwie knöchern was gewesen ist, war es aber nicht, weil da auf der Ebene waren wir gar nicht. Und der Patient war jetzt auch bedeutend zu jung und zu gesund, um jetzt über Osteoporose da irgendwie indirekt einen Einfluss zu haben. Und demnach muss es da auf viszeraler Ebene eine Adhäsion gewesen sein, die ich da gelöst habe. Und das kann manchmal auch tatsächlich so sich ziehen wie ein Kaugummi. Und dann irgendwann gibt es so einen Flupp-Moment und dann hast du es gelöst und frei. Das kannst du schon mal haben.
Kannst so. Du schon mal haben.
Kannst du schon mal haben.
Vielleicht ist es aber auch nur die Luft, die da sich in der Flexur
kann sein. In der
Ecke da
kann
gesammelt
sein.
Hat.
Kann sein. Ich wünsche mir, dass es das war, was ich gespürt habe. Ja. Aber es kann natürlich auch irgendwie oder in Passage irgendwas gewesen sein und ich habe da irgendwie ein Stück Kacke weitergeschoben. Kannst du auch haben.
Okay. Ja. Ja.
Naja, nochmal Dickdarm, Dünndarm. Also du hast ganz viel weiches Gewebe drumherum und ganz viel fasziale Hüllschichten und Verklebung. Ja. Und somit hast du eigentlich nahezu zu allen Strukturen, die mit dem Dickdarm in Verbindung, also in der Nähe des Dickdarms sind, eine direkte Verbindung, also sprich zur Wirbelsäule, zu den unteren Rippen, zum den ganzen anderen Organen, zum Magen, zum Zwölffingerdarm, zu den Beckenorganen, zu den kleinen und hast somit halt ein riesen Netzwerk von Möglichkeiten. Deswegen toben wir Osteopathen uns da ja auch immer so sehr aus und deswegen ist die viszerale Osteopathie ja auch eine große Säule unseres Schaffens, weil wir da so viele Möglichkeiten sehen, inwiefern wir Dinge verändern können und dann meistens ja Probleme im Bewegungsapparat damit zu lösen. Das Ganze wird natürlich dann irgendwie entlang der gesamten Wirbelsäule gefühlt innerviert von Sympathikus, Parasympathikus. Du hast Kontakt oben vom Vagus angefangen, dann über diesen ganzen Grenzstrangbereich entlang nach unten. Also du hast nerval riesige Möglichkeiten und Ketten und wie gerade eben beschrieben, nochmal auf parietaler Ebene fällt mir ja dann nochmal so spontan ein, hast du über die bandartigen Strukturen Einfluss auf die Hüftgelenke und somit dann über die Züge der Faszienbänder, Muskeln, die dann darunter gehen, auch immer mal Einflüsse nach unten Richtung Knie und Fuß und dann somit kannst du eigentlich sagen, hast du alles.
hast du alles
mit drin.
Ja, genau. Es gibt ja auch Leute, die sagen, das, was die Leber für die Schulter ist, ist für das Knie in der Osteopathie, in der viszeralen Osteopathie der Darm.
So das habe ich nicht gehört.
Eine so dieser Sachen, die so rumgeistert. Dass man halt so bei Knieschmerzen auch den Darm sich mal mit angucken sollte, macht auf jeden Fall Sinn, wegen des Nervus femoralis, der sich ja dann aus der Tiefe da rausschlängelt, mit den Hüftbeugern auch teilweise da unterm Leistenband rauskommt und dann auch wiederum in dem Bereich, von dem ich vorhin gesprochen habe, also bei der Arteria femoralis eben halt auch der Nerv der ganzen Nähe ist. Mhm. Und da macht es schon Sinn, denke ich, da an dem Bereich zu arbeiten. Und ich sehe vor allen Dingen den Dickdarm, über den du ja gesprochen hast, auch sehr häufig in Verbindung mit Rückenschmerzen. Und einer meiner Lieblingstests, der auch gleich mit der Behandlung Hand in Hand geht, ist so, dass der Patient auf dem Rücken liegt, in Rückenlage, und ich halt mit meinen Händen in dem Bereich zwischen den Rippenbögen und dem Hüftknochen, also der Crista iliaca, da so reingehe. Je nachdem, wie groß du bist oder wie alt du bist, hast du da ja manchmal eine Handbreit Platz oder auch nur sehr wenig Platz. Und dort kann man sich an diesem ganzen Darmtrakt so anhaken. Also ob es dann jetzt Colon Aszendenz oder Deszendenz ist, ne, der aufsteigende, absteigende hast, oder halt eben auch diese Mesenterien, die da sind, oder das Bauchfell. Auf jeden Fall kann man sie da sehr gut reingehen, und wenn man da wirklich mit einem intensiven Zug rangeht, dann kann man das ganze Paket richtig rüberziehen. Und ich gehe vorher immer so ein bisschen aufwärts, abwärts entlang und gucke, ob es da so Verdichtungen gibt, also wo es einfach etwas fester ist als weiter drüber oder weiter drunter. Oft können Patienten auch sagen, das ist echt ein bisschen, fühlt sich fester an, ist unangenehm. Und wenn man da dann längere Zeit wirklich dran zieht und auch mit einer gewissen Intensität, dann wird immer wieder auch gesagt, boah, das zieht mir jetzt aber auch echt hier in den Rücken rein und so, ne? Oder das zieht mir jetzt in die Hüfte runter.
Stimmt, ja.
Hat man häufiger. Es braucht aber eben auch eine gewisse Intensität dazu. Wenn man da nur so leicht, so ganz easy so checkt, kann ja auch Sinn machen, Motilität, Elastizität, Rebound, Recoil, was auch immer so, das kann ja auch alles Sinn machen. Aber es gibt immer manche Sachen, wo man halt einen intensiven Dehnungsreiz ausüben muss. Und dann kriegt man halt, wie auch zum Beispiel bei Triggerpunkten, so diese Patientenantwort. Oh ja, das zieht mir da rein. Und oh ja, das kann mein bekannter Schmerz sein. So, das ist das, was ich spüre. So, und dann weiß man, jupp, hier haben wir ein viszerosomatisches Geschehen. Und halt eben genau über diese bindegewebigen Strukturen, die du angesprochen hast. Finde ich sehr, sehr gut. Das ist, ich habe das als Mesos-Technik kennengelernt, aber ob es die Mesenterien sind oder ob das der Kolon ist oder ob das Peritoneum ist, weiß man nicht. Aber auf jeden Fall sind wir in dieser richtigen Region dort. Und wenn ich nur eine viszerale Technik machen dürfte, dann wäre das wahrscheinlich die Technik, die ich
bei dir interessant, würde. Okay.
Ja, ja. Womit ich ja auch die meisten Erfolge habe. Ja.
Ja, okay. Ja, spannend. Ja. Ja, ich arbeite ähnlich, um nochmal den Bogen zu diesem Hüftpatienten vom Anfang zu bringen. Also ich gehe häufig relativ punktuell, man könnte das als Druckinhibition bezeichnen, in die Tiefe, aber nie ja eigentlich direkt auf ein Organ, sondern eigentlich immer zwischen Strukturen und versuche da dann über Bewegung, Friktion, Freiheit, Beweglichkeit herzustellen und am Anfang vielleicht erstmal ohne Bewegung so ein bisschen den Schmerz da rauszunehmen. Und das ist ja eigentlich so meine Go-To-Technik. Also diese ganzen verschiedenen Handgriffe, wo du mit jedem Finger an einem bestimmten Punkt sein musst, verstehe ich schon, aber das habe ich mir in meinem Alltag eher abgewöhnt. Da gehe ich dann schon eher etwas flächiger dran.
Ja, da stimme ich immer wieder so ein bisschen zu. Die Art, also es gibt ja sehr viele unterschiedliche Sichtweisen auf die viszerale Osteopathie, müssen wir ja sagen, ne? Das Baralsche, das, wie hießen die, William und Finet oder halt auch noch ganz andere Osteopathen und so. Ja, dass wir vielleicht so überlegen, okay, ich kann jetzt die Motilität der Niere verbessern oder die durch die Mobilität, ich kann die ein bisschen nach oben oder nach unten schieben. Ich sehe es aber auch so, dass es weniger um das Organ an sich geht, sondern dass es halt um die Umhüllung geht. Also wie sind die festgeknuddelt im Bindegewebe? Wie sind sie dadurch schmerzhaft? Wie sind sie dadurch unbeweglich? Und der Darm braucht ja eine erhebliche Mobilität und eine unheimliche Beweglichkeit. Dass das, was da halt drumherum ist und dazwischen ist, dass das eigentlich das Interessante ist in der viszeralen Osteopathie, wie das vermutlich auch stärker beeinflussen können als jetzt die Leber vielleicht, also die Leber, das Leberparenchym, das Gewebe an sich oder die Schleimhaut des Darms, weiß ich auch nicht so recht so. Ist ja halt wichtig, aber können wir das beeinflussen? Weiß ich nicht, aber können wir das drumherum beeinflussen? Ich glaube schon, dass wir daran arbeiten können.
Ja, demnach nur indirekt. Aber ja, wir versuchen ja immer das Setting optimal zu machen, damit der Körper selber arbeiten kann. Aber ich werde mit meinen Fingern
jetzt... Du hast es verstanden.
Die Schleimhaut jetzt wahrscheinlich nicht direkt beeinflussen können, ja. Organe sind doch Gelenke. Das ist doch einfach alles ganz...
Vielleicht doch, ne?
Ja, Peter Levine. This man.
Ja, genau.
Ja. Ja, alright. Für die Menschen, die noch nie was von der Darm-Hirn- oder Darm-Gelenksachse gehört haben, beziehungsweise vom Leaky Gut. Kannst du das nochmal kurz zusammenfassen, was das überhaupt für ein Phänomen ist?
Ja, also ich fange einmal ein bisschen weiter von hinten an. Meine Masterarbeit ging ja über das Enthesis-Organ, also der Übergang von Band oder Sehne zum Knochen, dass das halt ein Kontinuum ist, also wo sich bindegewebige Strukturen in knöcherne Strukturen quasi umwandeln und ein zunehmender Gradient an Mineralisierung da drin ist so. Also weiche, tendenziell weiche Faszie und harter Knochen in einem schön fließenden Übergang. Da war ich auf so ein paar Studien gestoßen, die eben diese Gut-Enthesis-Axis fokussiert haben. Also wie der Darm im Zusammenhang mit den Gelenken steht. Und da war der Fokus immer noch auf rheumatisch-entzündlichen Erkrankungen. Also dass es halt eine starke Korrelation gibt von entzündlichen Darmerkrankungen. Also die berühmtesten sind da halt sowas wie Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa. Unterschiedlich, wie die sich so darstellen, klinisch und auch von der Diagnostik her. Und da hat man gesehen, die leiden oft auch an eben so diesen Enthesisschmerzen, also an diesen Ansatzschmerzen an den Gelenken halt. Ja, teilweise subklinisch, also ohne, dass sie es merken, dass man es halt aber in Studien dann sehen konnte, okay, der hat eine Entzündung da in diesem Bereich oder halt eben auch wirklich schmerzhaft und symptomatisch. Und andersrum ist es ja auch bekannt, dass Leute, die rheumatische Erkrankungen haben, also diese klassische polyrheumatische Arthritis oder Bechterew, dass die auch Magen-Darm-Beschwerden haben. Oder, falls sie die Beschwerden selber nicht merken, dass man auch, wenn man da genauer hinschaut, auch eben so eine subklinische Entzündung halt im Magen-Darm-Bereich ist. Also bei diesen rheumatischen Erkrankungen, und teilweise werden ja auch Morbus Crohn und Colitis ulcerosa zu diesem rheumatischen Formkreis gezählt, dort gibt es eindeutige Zusammenhänge zwischen Gelenk und dem Darm. Soweit, so gut, ja. Jetzt ist es natürlich so eine Sache, dass wir, Rheumatologie ist ein großes Gebiet, aber... Ja, die machen einen Teil unserer Patienten aus, aber in meiner Praxis auf jeden Fall einen geringen Anteil, also ein paar Prozente vielleicht.
Das ist eher eine Nebendiagnose.
Großteil, ne? Ist eher eine Nebendiagnose. Oft sind die dann auch schon ganz gut durchdiagnostiziert und haben verschiedene Therapiestrategien gewählt, Cortison, MTX und was auch immer und Ernährungsumstellung und so weiter. Deswegen war das interessant für mich, aber jetzt nicht so interessant, aber in der letzten Zeit ist halt einiges dazu passiert, um zu schauen, wie ist so die Verbindung Darm-Gelenk bei nicht-rheumatischen, bei nicht-entzündlichen Erkrankungen. Und da ist auch einiges passiert. Und einerseits müssen wir sagen, okay, es gibt ja diese Darm-Gehirn-Achse über den Vagusnerv vor allen Dingen, ja, den haben wir auch schon des Öfteren besprochen hier und der hat einen großen Einfluss auf die Stimmung und so weiter oder auf irgendwie Depressionen und die ganzen mentalen Gesundheiten und mentalen Erkrankungen. Was wir aber halt eben auch haben, ist ja so das Mikrobiom in dem Darmbereich, ja, und hatte ich ja angeschnitten schon am Anfang, also es hat eine hohe Relevanz und es wird unheimlich viel diskutiert zurzeit und die Rolle bei Erkrankungen des Immunsystems, bei Stoffwechselerkrankungen oder auch bei Autoimmunerkrankungen wie zum Beispiel MS oder Rheuma, aber auch bei Diabetes, bei Krebs und bei psychischen Erkrankungen, da ist es halt mehr oder weniger evident und klar, dass es da halt eine Korrelation gibt, zumindest so. Ne? Also ist es kausal, weiß man nicht. Was war zuerst da, ist immer so eine Frage. Aber auf jeden Fall gibt es diesen sogenannten inversen Zusammenhang. Also je schlechter und einseitiger die Bakterien in deinem Darm sind, desto größer ist die Erkrankungswahrscheinlichkeit von diesen ganzen Erkrankungen. Mhm. Und zuletzt war halt eben auch Forschungsfokus oder aktuell ist Forschungsfokus auch wieder auf der klassischen Gelenkebene. Das heißt Arthrose, Arthritis. Und oder, wir wissen ja auch, Arthrose muss nicht immer Schmerz machen, aber halt eben auch in Studienform so mit Gelenkschmerzen. So wie, wie groß ist der Schmerz auf der visuellen Analogskala oder wie groß ist der in diesen funktionellen Assessments, wo so gefragt wird, okay, wie gut kannst du dir morgens die Socken anziehen oder wie viele Treppen kannst du steigen, ohne dass du Schmerzen hast und so. Dass man halt nicht nur nach dem Bild guckt, wie schrottig ist das Gelenk, sondern eben auch, wie sind die Beschwerden und hast du überhaupt Beschwerden? So. Und da laufen interessante Sachen. Der Mechanismus ist dabei so ein bisschen, dass diese ja eine sogenannte Dysbiose besteht, also dass es halt nicht in Symbiose ist, sondern durcheinander geraten ist. Und dadurch werden halt eben wiederum Entzündungsfaktoren, also Zytokine, TNF-Alpha, Interleukin und so, was wir so alles haben, will ich jetzt hier die Leute nicht mit langweilen, dass die produziert werden. Und dann halt eben in den Blutkreislauf oder halt in den Körper gelangen und das vom Immunsystem erkannt wird, also das angeborene Immunsystem, was wir haben, die sehen da, ah, okay, Entzündung und so weiter und dann wird halt die Nozizeption getriggert, also die Schmerzschwelle wird herabgesenkt und wir haben Schmerzen in unseren Gelenken, wo wir es vielleicht unter normalen, gesunden Darmzuständen gar nicht hätten. Das ist so ein Mechanismus, der so dahinter steht bei dieser Darm-Gehirn-Achse.
Ja, und es ist ja aber auch immer noch, muss man ja auch nochmal dazu sagen, es ist immer noch sehr umstritten, ob das jetzt wirklich alles so ist. Also in der Theorie vom Modell her könnte das so sein. Ich habe jetzt nochmal gelesen, gerade in der Diagnostik von Leaky Gut und Co. wird das Zonulin häufig gemessen. Das ist so ein, ich glaube, ein Protein, wenn ich mich nicht irre, ein Markerprotein lese ich hier gerade, was dann vermehrt im Blut wahrgenommen wird, wenn man vermutet, dass quasi die Barriereschranke zwischen Dickdarm und umliegendem Gewebe negativ beeinflusst ist, sprich geöffnet ist und demnach verschiedene Dinge durch diese Darmwand diffundieren können, die eigentlich nicht dahin gehören. Und es wird diskutiert im Zusammenhang mit Rheuma, hast du jetzt schon genannt, aber auch Typ 1 Diabetes und Zöliakie habe ich jetzt nochmal gelesen und gehört. Aber in der Vorbereitung auf die Folge habe ich auch nochmal ein paar Artikel gelesen. Es geht immer noch so ein bisschen in die Richtung auch wie Fibromyalgie und dergleichen. Es gibt immer noch viele Mediziner, die das nicht für möglich halten und das für Quatsch empfinden. Das gebe ich jetzt hier einfach nochmal so dahin. Und du hattest aber eingangs auch schon gesagt, wir sind ja immer mehr darin, Dinge, die wir früher als verrückt abgestempelt haben, erfolgreich in unsere Therapien rein zu bauen und somit könnte das sein, dass es irgendwann einfach nochmal einen Turnaround gibt und wir wollen es jetzt hier in diesem Fall einfach mal besprechen, was das so inne hat und das ist jetzt aktuell der Stand der Dinge.
Ja. Genau, ja, ist auch wirklich eine ziemlich neue Sache, also ich hatte jetzt irgendwie, bevor ich selber darauf gestoßen war, hatte ich das ja halt von niemandem noch gehört, dass es halt eben diese Darm-Gelenkachse gibt, so, das habe ich mir jetzt mal wieder selber angeeignet und hatte ich vorher irgendwie nichts drüber gelesen und sei es jetzt in einschlägigen Klatschmedien oder in der Osteopathie-Szene, wo man sich so bewegt, muss halt auch noch einiges passieren. Aber so ein paar interessante Studien gibt es da auf jeden Fall zu. Also die Art und Weise, wie das die Schmerzmechanismen beeinflusst, da gibt es halt viele interessante Tierstudien dazu, meistens an Ratten natürlich durchgeführt. Also auf welcher Ebene das halt passiert, ne? Dass halt Entzündungsmediatoren ausgeschüttet werden und dass dadurch halt das Gelenk angegriffen wird und es halt länger oder schneller zu einem Arthroseprozess kommen kann. Das ist auf jeden Fall in Tierstudien gezeigt worden. Natürlich wissen wir da jetzt auch, dass das jetzt auch noch nicht alles ist. Und zu dem Thema zu klinischen Studien, die ja wirklich das Nonplusultra sind und ohne die wir ja kaum Aussagen treffen können, da gibt es jetzt so ein paar neuere, also in den letzten Jahren sind es ein paar erschienen. Eine ganz interessante Sache aus 2017 von Lay et al. Da haben sie es waren 537 Patienten mit Kniearthrose. Da haben sie über einen längeren Zeitraum, 6 Monate waren es, Lactobacillus casei gegeben. Mhm. Das ist ein relativ bekanntes Bakterium, was vor allen Dingen zur Käseherstellung einfach benutzt wird. Und sich halt eben auch in vielen Erzeugnissen auch noch immer wieder trifft. Und das ist einfach als Supplement gegeben worden. Randomisierte, kontrollierte Doppelblindstudie, Placebo kontrolliert über einen 6-monatigen Zeitraum und da gab es auf jeden Fall signifikante Besserungen auf allen möglichen funktionellen Skalen, im visuellen Schmerzempfinden, also auf dieser visuellen Schmerzanalogskala und auf verschiedenen physischen Funktionen, halt auch einfach weniger Schmerz, muss man sagen. Also in dieser Studie konnte das gezeigt werden, dass das halt in einem Placebo überlegen ist.
Okay.
Ja, also sonst landläufig sagt man ja, ja, du kannst dir Probiotika reinballern, kannst du machen, zahlst du viel Geld für, ist alles Quatsch. So würde ich jetzt mal sagen, so der halbwegs Konsens, wenn man sich so mit Leuten unterhält oder wenn was kritisch reflektiert wird. Aber dass es jetzt ein paar, man muss sagen, wenige Studien gibt, das war mir jetzt so gar nicht bewusst, dass das halt einfach auf Arthrose, Schmerz einen starken Einfluss haben kann.
Wir hatten es ja in der letzten Folge auch beim Thema Übergewicht noch, Übergewicht mit metabolischem Syndrom oder ohne, dass ganz klar die Leute, die metabolisch betroffen sind, auch eher dazu neigen, Schmerzphänomene und Verschleißphänomene zu zeigen.
Ja. Ja.
Das kann man sich eigentlich auch vorstellen. Also ich grübel die ganze Zeit, wenn das auf dieser Ebene alles so negativ möglich ist, wieso helfen denn diese ganzen Arthrosepräparate nicht, wenn ich jetzt Haifischflossen mir reinpfeife oder was ist da alles so für Nashornhörner und so, was jetzt dann alles so im freien verkäuflichen Markt verkauft wird und viele Menschen einfach sagen oder viele Experten sagen, das hilft alles nicht, weil das wird in der Leber schon vorher alles platt gemacht und rauskristallisiert, bis es den Weg durch die Gelenkskapsel bis ins Gelenk findet, muss massiv was passieren. Und wenn ich das dann jetzt negativ mir überlege, wie wenn das eine funktioniert, muss das andere dann nicht vielleicht auch funktionieren, aber bei dem Leaky Gut oder bei diesen Phänomenen ist es ja dann häufig dann eher so, dass die negativen systemischen Einflussfaktoren getriggert werden und gar nicht unbedingt jetzt das diese Noxe, die quasi jetzt aus dem Darm da rausgeht, so lange durch die Gegend schwimmt, bis sie dann im Gelenk gelandet ist, sondern es triggert ja eher quasi das ganze systemische negativ runter und das hat dann vielleicht eher den negativen Einfluss, als wenn jetzt
das
irgendwie
definitiv ein Mechanismus, der mit dabei ist oder so, diese CRP, also diese auch geringgradigen, kleineren systemischen Entzündungen auf jeden Fall eine Rolle dabei spielen, dass halt eben auch unter anderem die Gelenke angegriffen werden. Ja, man muss dann auch dazu sagen, wie, obwohl das Wissen halt jetzt gestiegen ist zum Thema Mikrobiom, dass es nach wie vor ganz vieles gibt, was noch nicht so ganz verstanden ist. Wir wissen ja zum Beispiel, so Antibiotika auch oft schlecht dafür sind. Ja, also dann werden halt Darmbakterien gekillt, die guten und die schlechten. Und dann ist es manchmal schwierig, sich wieder zu erholen. Und ja, können wir unser Mikrobiom beeinflussen oder dauerhaft beeinflussen, wenn wir jetzt gute Sachen essen oder wenn wir uns das supplementieren? Oder müssten wir dafür aufhören, schlechte Sachen zu essen? Oder haben wir eh nur dieses Mikrobiom, womit wir auf die Welt gekommen sind? Oder das kann man jetzt so auch nicht sagen. Oder das, was wir halt in den ersten Tagen und Wochen über Muttermilch oder während des Geburtsvorgangs aufbauen können. Das sind ja auch wichtige Mechanismen dahinter. Da ist noch sehr viel Zeit zur Spekulation. Ich kann schon verstehen, dass es einfach Probiotika zu nehmen, dass das einfach nicht ausreichend ist, denke ich. Und da, ja. Also es kann ein positiver Effekt sein, aber da glaube ich, da gehört noch viel mehr dazu. Und ich bin auf jeden Fall gespannt. Also in einem Review, was ich mir jetzt reingezogen hatte, da war davon die Rede, dass es momentan mehrere Patentanmeldungen gibt oder auch mehrere klinische Studien angemeldet sind, die da halt in einem größeren Stil durchgeführt werden und wo geschaut wird, wie da die Einflüsse auf Gelenkschmerzen sind.
Alright, ja. Ich glaube, wir haben schon mal drüber gesprochen, Mikrobiom ganz kurz. Es gab mal testweise den Versuch, chronisch entzündliche Darmerkrankungen insofern zu bekämpfen, dass das Mikrobiom des Erkrankten komplett platt gemacht worden ist und das Mikrobiom aus einem gesunden Magen-Darm-Trakt da eingepflanzt wurde. Und ich glaube, das ist ziemlich gut gelaufen. Also da, wenn du dann quasi eine ganz neue Kultur an Bakterien da besiedelst und das Ganze dann positiv neu verkeimst, kann das natürlich dann auch einen positiven Einfluss auf Krankheitsbilder haben. Ja, aber da stehen wir tatsächlich noch so ein bisschen am Anfang, obwohl da schon massiv viel geforscht wird. Die alten Chinesen haben immer schon gesagt, der Dickdarm ist das Zentrum der Gesundheit.
Und, haben sie gesagt, ne? Ja, Zentrum des Universums.
Sollten wir vielleicht mal drüber nachdenken.
Ja, dazu ist mir noch eingefallen, ich habe einen Kollegen, der so in dieser, ich sag mal, so High-Society-Schiene unterwegs ist, nachts im Winter an einem berühmten Skiort, im Sommer an einem berühmten Meeresort oder einem Seeort und sich halt so um die besser verdienenden so kümmert. Und der ist halt auch in Verbindung mit einem Schweizer Arzt, der, wie sagt man, Lifespan, also das ist ja auch so ein modernes Ding, dass man halt die Lebensspanne verlängert oder den Altersprozess stoppt oder rückgängig macht oder sowas. Und der macht unter anderem Stuhltransplantationen. Und der sagte so zu mir, ja, ich nehme dann so, ich ernähre meine Tochter eine Woche lang vegan. Die darf dann auch gerne ein bisschen rumjammern und ein bisschen unzufrieden sein. weil das kindliche Mikrobiom ist ja noch deutlich diverser, als es bei uns Erwachsenen ist. Und dann macht die ihr Geschäft in so einen Topf rein und dann wird der Stuhlgang wird halt angereichert und dann kriegt man das transplantiert. Das heißt, du kriegst es per Einlauf wieder zurück verpasst in deinen eigenen Darm. Und das soll ganz gut funktionieren. Also auch da gab es halt schon die ein oder andere Arthodokumentation darüber, dass es da Fälle vorgestellt werden, wo das halt sehr gut funktioniert hat, vor allem bei Darmerkrankungen. Das soll ganz gut funktionieren. Das ist halt auch eine andere Art und Weise, den Darm wieder zu besiedeln, als von oben irgendwas reinzukippen. Wo auch dann die Frage ist, die Kapselchen, die wir da mit Probiotika, mit irgendwelchen Bakterienstämmen nehmen, kommen die überhaupt irgendwie im Dünndarm an oder werden die im Magen und im Zwölffingerdarm schon vernichtet? Dann vielleicht ist doch lieber oldschool
der andere Weg.
Einlaufmäßig von hinten rein. Ne?
Ja, schwierige Vorstellung, finde ich. Aber ich glaube, wenn du leidest und ein Problem hast, dann bist du da auf jeden Fall bereit zu. Ne? Also, aber und die Leute lassen sich ihre Arschlöcher bleichen mittlerweile. Von daher wundert mich das auch nicht, dass die jetzt auf der Ebene auch noch mal ein bisschen was machen.
Ich weiß noch nicht, ob das zum gesundheitlichen Nutzen gemacht hat oder anderen Zwecken dient, aber egal.
Ja, nee, das ist alles Kosmetik, aber wenn du diese Story gut verkaufst mit kindlichem Mikrobiom hier, gib ihm und du wirst schön und alles wird gut, dann wird es da mit Sicherheit einen Markt für geben, das glaube ich.
Ja. Falls du Bedarf hast, ich kann dir ein paar Windeln voll mitbringen.
Ja, top, top.
Ich mache dir eine Thermoskanne voll fertig, kein Thema.
Ja, stark. Kannst du mal neben deinen Kombucha setzen, ja.
Okay. Ja, okay. Ich weiß nicht, das schneiden die vielleicht besser raus, mal gucken. Okay. Ja, alright, soweit dazu, Dennis. Thema rausschneiden. Wollen wir ein kurzes Päuschen anlegen und dann zum Abschluss der Folge kommen, bevor das hier noch weitere Auswüchse treibt.
Ja, aber das sind immer so die Feinheiten, das lieben die Leute, wenn wir uns komplett irgendwo verhaspeln.
Ja, ich weiß.
Bringt das Salz in die Suppe. Okay, bis gleich nach der Pause.
Der Knochenjob-Podcast wird gesponsert von der Praxissoftware Lemniscus. Ich bin seit Jahren zufriedener Kunde. Das liegt unter anderem daran, dass mir Lemniscus sehr viel Zeit und auch einiges an Geld eingespart hat. Ich nutze vor allen Dingen die Kalenderfunktion. Dadurch ist es sehr einfach, die Patienten einzuplanen, in verschiedene Spalten einzutragen oder dass diese sich ganz einfach online bei euch einen Termin buchen können und selber die Zeit und den Therapeuten auswählen können. Mit wenigen Klicks ist die Rechnung erstellt und an eure Patienten per E-Mail versendet. Dadurch kommt man dem Traum von einer papierlosen Praxis deutlich näher. Ihr benötigt kein Papier, um die Rechnung auszudrucken oder um diese per Post zu verschicken und spart dabei auch noch Porto. Ebenso könnt ihr unterschiedliche Bezahlungsmodalitäten wählen, egal ob per Rechnung, EC-Karte oder auch bar. Eine Funktion, die ich auch sehr, sehr zu schätzen weiß, ist die automatische Terminerinnerung. Ihr könnt einstellen, wie viele Tage vorher eure Patientinnen und Patienten an den Termin bei euch in der Praxis erinnert werden sollen. Dadurch kam es bei mir zu deutlich weniger Ausfallterminen und zu einer höheren Zufriedenheit bei meinen Patientinnen und Patienten. Falls ihr noch andere Praxis-Software-Lösungen nutzt, ist es auch relativ einfach, die dort vorhandenen Daten bei Lemniscus einzuspielen, so dass es ein ziemlich einfacher Wechsel ist. Lemniscus bietet Praxislösungen an für Solo-Selbstständige. Also wenn ihr nur wenige Patienten im Monat habt, dann ist das für euch auch möglich und bereits ab 15 Euro pro Monat erhältlich. Habt ihr eine größere Praxis mit mehreren Mitarbeitern, ist auch das kein Problem. Da könnt ihr ein größeres Paket dazu buchen. Der Knochenjob-Podcast hat durch die Kooperation mit Lemniscus die Möglichkeit, dass ihr davon profitiert und einen Rabatt von 20% auf das erste Jahr bekommt. Der Gutscheincode, den ihr dafür angeben müsst bei der Buchung, ist Knochenjob. Mit dem Gutscheincode Knochenjob bekommt ihr 20% auf das erste Jahr bei der Praxissoftware Lemniscus. Lemniscus mit C.
Gut, zurück nach der Pause heißt ab auf die Playlist. Wir haben eine Musikantenknochen-Playlist, in der wir jede Woche oder alle 14 Tage immer ein paar Tracks mit ein paar Anekdoten draufhauen. Ich fange mal mit einer Anekdote an. Bei mir gegenüber in der Praxis gibt es einen städtischen Supermarkt und die Mitarbeitenden dieses Supermarkts, da kann man schon Bücher drüber schreiben. Das ist immer sehr witzig und die rauchen immer vor dem Supermarkt. Also da kann ich dann aus meinem Praxisfenster sehen, genau wer dann gerade da so abschimmelt und abhängt. Und da ist eine junge Kassiererin dabei, ich würde sie mal auf zarte 20 Jahre schätzen ungefähr, die jetzt schon seit einiger Zeit da arbeitet und die hat sich jetzt tätowieren lassen und hat vorne ventral am Hals eine riesenschwarze Spinne sich drauf tätowiert.
Oh, wie schön.
Die sie jetzt ein Leben lang begleiten wird. Und um das mit euch zu feiern, packe ich von Fettes Brot, die jetzt hier in Hamburg auch ihre Karrieren beendet haben, Spider-Man und ich auf die Playlist. Und mein zweiter Track.
Einmal kurz dazu. Du hast ja deine Praxis in Altona. Und ist das zufällig diese Kuschinski oder irgendwas? Diese berühmte Filiale aus der genialen Fernsehserie Die Discounter?
Das
hast du die gesehen?
Feiern, ja, ja. Da kommt jetzt, glaube ich, auch die nächste Staffel, die ist kurz kann davor, sein, ne? Released zu werden. Ja. Genau solche Menschen arbeiten da. Das ist ja also schon
es, ziemlich. Man wundert sich, aber genau sowas gibt es, ja.
Und ich habe mit einigen Freunden immer quasi das Battle, wer die verrücktesten Supermarktmitarbeitenden bei sich vor der Tür hat, und mein Team braucht sich auf jeden Fall nicht zu verstecken. Ist auf jeden Fall sehr, sehr witzig, was man da einfach immer so an Sozialstudien wahrnehmen kann. So, zweiter Track. Ich bin interviewt worden im Rahmen des Midomio-Kongresses, und dieses Interview wird im Dezember irgendwann ausgestrahlt. Da habe ich ein bisschen was zum Thema Beckenboden zum Besten gegeben. Aha. Und ja, Thema Beckenboden habe ich mir überlegt, was kann ich denn da mal an Musik drauf packen auf die Playlist. Und
da fällt mir einiges ein.
Ein indirektes Thema zum Beckenboden, also das, was da durchfließt durch den Beckenboden, packe ich jetzt auf die Playlist, und zwar von Schnipo Schranke, das Lied Pisse.
Schöner Song, also ein schöner, leicht melancholischer Song, wobei ich leider finde, die Spotify-Version davon ist nicht so richtig gut. Also es gibt noch so andere Versionen, die so im Netz rumgeistern, die sind noch besser.
Okay.
Ja, der Song ist cool, finde ich richtig gut. Ich packe zwei Songs rauf, die mit indigenen Völkern zu tun haben. Das eine indigene Volk ist ein Native Südamerikan Stamm des neuen Halbschwergewichts-Champion der UFC, Alex Portan Pereira. Am vergangenen Wochenende fand ein Event in Madison Square Garden in New York statt, der mal wieder alles übertroffen hat. Absolut krasse Geschichte. Er ist der neue Champion, und die Band, die du auch kennst, Sepultura, hat einen Song, der Izari heißt. Und am Anfang sind da solche Gesänge zu hören, so von, ja, von einem indigenen Volk in Brasilien. Und das ist ein, die einen sagen, es ist ein Schlachtengesang, die anderen sagen, es ist eine Heilungszeremonie, das passt auch zu uns. Und in dem Song Izari kommt das vor.
Ja, okay, alles klar.
Kommt vor. Und das ist ein Auslaufsong schon seit Ewigkeiten, schon als er noch nur, sag ich mal, Kickboxer bei Glory war und auch dort Champion in zwei Gewichtsklassen war, was er jetzt auch wieder geschafft hat. Legendäre Sache. Mhm. Der zweite Song behandelt das indigene Volk der Wikinger. Aus Dänemark kommt die Band Krauka mit dem Song Skalmeje. Denn das, wenn du mal irgendwann so ein Fantasy-Festival oder so ein Fantasy-Geburtstag oder eine Praxisfeier feiern willst, dann wäre das so ein Song, der da gut laufen könnte.
Stark.
Ja.
Ich bin auch so ein Wikinger eigentlich, so vom Körperbau und
ja, gar nicht so sehr westfälisch, sondern eher so, ja, so friesisch auf jeden Fall.
Ich habe auch friesisches Blut in meinen Adern, also zur Hälfte
ja, bin sag ich doch.
Friese.
Ja,
ja, doch. Auf jeden Fall. Ja. Alright, Kette. Ich muss, glaube ich, eine Kette lösen.
Du musst eine Kette lösen. Genau. Damit du dir jetzt nicht zu cool vorkommst und zu sicher wirst, machen wir ein bisschen längere Kette durch den Körper. Sagen wir mal Kiefer bis zum Knie mal wieder.
Ah, okay, ja, Kiefer haben wir, glaube ich, auch schon ein paar Mal.
Kiefer haben wir schon ein paar Mal gemacht, wichtige Geschichte.
Ja, okay, kann man ja
weiß
auch
nicht, ob
verschiedene Dinge ja. Lösen. Jetzt hatte ich hier gerade von dem Beckenbodenkongress gesprochen und im Vorfeld mit meiner Kollegin und mit einigen Hebammen, die ich auch betreue, die sich mit dem Thema Beckenboden natürlich auch tagtäglich beruflich auseinandersetzen. Und es ist jetzt bei Entbindung, ich weiß nicht, ob das immer schon der Fall war, aber aktuell wohl State of the Art, bei einer Entbindung darauf zu achten, dass die Frauen in den Presswehen nicht zu stark die Zähne aufeinander beißen, weil die Spannung über das Kiefergelenk zu einer Kontraktion des Beckenbodens führt, und demnach sind Menschen, die knirschen und beißen in der Nacht, durchaus ja, belastet oder durchaus in der Situation, dass sie den Mundboden verspannen und vielleicht demnach auch einen Spannungszuwachs im Beckenboden erzeugen, und der kann sich dann auf verschiedene Arten und Weisen das Bein den Weg runterbahnen. Ich mache es jetzt mal ganz einfach über einen Adduktor. Wenn du den Beckenboden hart anspannst, hast du meistens auch die Adduktoren mit dabei, und dann hast du einen Zug über ein graziles an die Innenseite. Das ist der einzige Adduktor, der über das Knie noch mitläuft. Und dann hast du die Kette vom Kiefergelenk zum Knie.
Ja, schön. Ja, ich erinnere mich noch an ein Studienprojekt, wo man den Beckenboden messen konnte. Das heißt, sowas wie eine Art Tampon, was man sich einführt. Und dann wurden verschiedene Bewegungen durchgeführt. Knie zusammenziehen, auf die Zehenspitzen stellen und so weiter. Es wurde gemessen, wie stark die Kokontraktion im Beckenboden war. Und tatsächlich bei den Adduktoren, also das ist auch aus anderen Studien bekannt, dass das ziemlich stark ist. Also wenn man halt dringend auf Toilette muss, dann ist ja auch das Klischee, dass man halt die Beine zusammenpresst und das es funktioniert, oder? Es funktioniert. Mhm, ja. Und ja, auf diese Kokontraktion. Und die Adduktoren sind faszial mit dem Beckenboden stark verbunden. Auch über andere Strukturen, über die Bauchmuskeln auch, aber funktionell auch. Ja, ich fand vor allen Dingen gut, dass du dich kurz gefasst hast. Ja. Das fand ich vor allen
Dingen gut. Ja, alles gut. Okay, mein Lieber. Ja,
können wir eine Schleife drum
uns, bitten? Wenn wir uns mal dann unser Knochenjob-Logo vorne auf den Hals tätowieren, dann können wir ja mal gucken, wie weit unsere Beckenböden da auch kontrahieren. Und in dem Sinne wünsche ich dir erfolgreichen Restart in deinem Berufsleben. Und in 14 Tagen schnacken wir darüber, ob du dringend wieder in Urlaub musst.
Alright, bis zur nächsten Folge im Knochenjob-Podcast. Abonniert uns, gebt uns gerne Bewertungen auf Spotify oder Apple Podcasts, wo immer ihr uns hört, und schenkt uns ein paar Sterne-Reviews.
Ciao mit V.